Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, liebe Tatort-Krankenhaus-Fans. Wir haben nur auf euch gewartet.
Natürlich, und ihr hoffentlich auch auf uns und auf eine neue Rutsche, wenn Ärzte Fehler machen. Und heute haben wir euch einen Fall mitgebracht aus der Kategorie zweimal hingucken wäre besser gewesen oder auch die Überraschung kommt zum Schluss. Vor dem Schluss haben wir natürlich einen Anfang und den macht, ja, wie eigentlich immer, eine Nachricht von euch. Peter, diese Mail von Nikolai erreicht uns ja quasi mit Blaulicht. Er ist nämlich Notfallsanitäter.
Genau, und Nikolai schreibt: Hallo Tanina, hallo Peter. Ich höre euren Podcast wirklich sehr gerne und lerne jedes Mal aufs Neue was dazu. Ich bin ausgebildeter Notfallsanitäter und studiere seit 2023 Jura an der Universität in Freiburg. Ich beschäftige mich neben dem alltäglichen Pflichtstoff der Uni auch regelmäßig mit medizinrechtlichen, respektive rettungsdienstrechtlichen Themen. Dabei bin ich im Rahmen meiner Recherchen auf etwas gestoßen, worauf ich bisher keine zufriedenstellende Antwort gefunden habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Es geht dabei um die Frage der Haftung bei Behandlungsfehlern im Rahmen einer rettungsdienstlichen Notfallversorgung beziehungsweise um den richtigen Beklagten.
Danke für diese Frage, Nikolai. Dann lege ich nämlich jetzt mal ganz entspannt die Füße hoch, weil das ist ja definitiv eine Frage an dich, Peter.
Ja, die beantworte ich gerne noch einmal. Warum noch einmal? Wir haben Nikolai schon geantwortet und ihm mitgeteilt, dass das eine sehr komplizierte, sehr komplexe Fragestellung ist. Warum ist das so? Weil die rettungsdienstliche Notfallversorgung unterschiedlich in den jeweiligen Bundesländern geregelt ist. Das ist einmal eine hoheitliche Aufgabe, mal eine privatrechtliche Aufgabe, also ganz unterschiedlich ausgestaltet. Und das ist somit das Hochreck des Arzthaftungsrechts, wenn ich es mal so bildlich sagen darf. Hochreck im Sinne von herauszufinden, wer ist der richtige Beklagte. Das ist gar nicht so einfach. Da gibt es so viele Vorschriften, Untervorschriften, nenne ich es mal unjuristisch. Also da muss man immer ganz genau schauen, wen nimmt man in Anspruch, damit man nicht wie, wir haben den Fall, glaube ich, schon mal geschildert, den sogenannten Doofmann-Fall.
Ich war gerade auf der Zunge.
Genau, da hat auch ein Kollege drauf losgeklagt und den Falschen verklagten. Das fiel erst in zweiter Instanz auf und dann waren die Ansprüche gegen den richtigen Beklagten verjährt und er hatte dann erhebliche wirtschaftliche Probleme. Also das ist nicht so leicht zu beantworten und immer davon abhängig, in welchem Bundesland, mitunter sogar in welcher Stadt man sich befindet. Und da muss man dann schauen, wie das da ausgestaltet ist. Man nennt das Ganze juristisch auch die Passivlegitimation, also im Unterschied zur Aktivlegitimation. Das ist meistens einfacher, also wer klagen kann. Und Passivlegitimation, wer verklagt wird. Also können wir an dieser Stelle nicht beantworten, diese Frage, weil die vom Einzelfall abhängig ist und dann den Rahmen sprengen würde, wenn wir jetzt jedes Bundesland durchgehen würden und schauen, wer ist da der Zuständige.
Also Nikolai, ich höre daraus, du bist da immer noch in einem großen Dschungel, und durch den du dich dann durchschlagen musst, um die richtige Liane zu finden. Ja, schade, dass wir ihm da jetzt nicht konkreter ein bisschen was geben können. Ne? Warum ist das denn so kompliziert gemacht? Das ist ja wie bei den beim Schulsystem. Alle Länder wirtschaften da irgendwie für sich.
Ja, das ist sicherlich sehr kompliziert und es wäre einfacher, wenn es bundesweit einheitlich geregelt wäre. Aber Nikolai studiert ja auch Jura und hat vielleicht noch das ein oder andere Jahr Zeit, sich damit vertiefend zu befassen und wird uns irgendwann mal darüber beraten, belehren, wie es in seinem Bundesland, in seiner Region ist. Und dann hören wir uns das gerne einmal an.
Nikolai, bitte mach dich schlau und dann bitte uns. So, und wenn ihr noch eine Frage habt oder eine Anmerkung, ihr wisst, wir sind jederzeit für euch erreichbar. Ganz einfach per Mail.
Und zwar info@tatort-krankenhaus.de.
Und da wird dann der Peter sitzen und sagen, hui, da ist ja schon wieder eine Mail. Da gucke ich mal, ob ich da helfen kann. Und vielleicht landet er auch bei uns im Podcast. So, heute begleiten wir in unserem Fall eine noch recht junge Patientin auf dem Weg ihrer Behandlung. Und das ist die Vanessa. Sie ist 22 Jahre alt, studiert Pädagogik, jobbt nebenbei auf einem Pferdehof und ist ein leidenschaftlicher Hundemensch. Und deshalb lebt bei ihr auch nicht nur ein Hund, sondern es sind gleich drei, zwei sehr agile Jack Russell Terrier und eine ältere Labradorhündin. Obwohl die Hunde den ganzen Tag freien Zugang zum Garten haben, dreht Vanessa abends immer noch mal eine ausgedehnte Runde mit dieser Bande. Und an einem Abend im Sommer, das ist noch hell, wählt Vanessa eine Strecke durch den Wald in der Nachbargemeinde. Das Grüppchen ist erst ein paar Minuten unterwegs, als Vanessa ganz blöd über einen Ast stolpert. Sie kommt kopfüber ins Straucheln, kann sich gerade noch fangen, doch in diesem Augenblick gerät ihr einer der Terrier zwischen die Füße. Vanessa, die natürlich nicht auf ihren Hund treten will, rutscht aus, knickt mit dem linken Fuß um. Ein höllischer Schmerz schießt in ihren Knöchel. Zum Glück ist kein lautes Reißgeräusch zu hören, denn dann wäre die Sache relativ klar.
Ja, dieses Reißgeräusch ist so gut wie immer ein Zeichen für einen Bänderriss und besonders im Winter, wenn der Boden festgefroren und uneben ist, gehört der Bänderriss zu den häufigsten Verletzungen. Wenn eine Sehne reißt, dann hört sich das eher wie ein lauter Knall an. Und ich erinnere mich da an ein Jahr. Das war das letzte Jahr im Gymnasium. Da hatten wir ein Fußballspiel, Lehrer gegen Schüler. Ich war zu der Zeit ein ganz guter Fußballer, war auch in der Mannschaft dann. Und dann weiß ich noch, mein Englischlehrer, er faulte mich sehr unglücklich, sodass ich mir einen Bänderriss zugezogen habe.
Hat man das Geräusch gehört auch?
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber
an den Schmerz
vermutlich, an den Schmerz. Und ich bin gleich am Ende mit meiner Anekdote. Und da weiß ich noch, da war ich gerade 18 Jahre alt. Und ja, da kam doch ein Tränchen, als die Diagnose kam. Warum? Nicht wegen der Verletzung, sondern das war der letzte Tag vor den Sommerferien. Mhm. Und damals war es noch so, dass man dann operiert wurde und dann wochenlang, 6 Wochen hatte ich einen Gips.
Das waren ja schöne Sommerferien.
Das waren meine Sommerferien. Der Urlaub war schon geplant und sogar gebucht. Und ja, da war ich doch sehr traurig zu der Zeit. Aber das waren somit die schönsten Sommerferien im Endeffekt, weil ich kam auf ein 6-Bettzimmer, die gab es damals noch. Und wir waren 6 junge Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren.
Ach du liebes bisschen.
Und einer meiner Mitinsassen, wollte ich schon sagen, Mitpatienten, der hatte eine Videothek. Und damals war das der Schlüssel zum Glück. Und wir hatten, glaube ich, 300-400 Filme immer zur Auswahl. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit.
Also wenn der Krankenhausbesuch zum Ereignis, zum Happening wird. Ne?
Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Ich bin jetzt so ein bisschen abgeschweißt.
Ich kann dir nur sagen, unser Fall heute, unsere Vanessa, die hätte sich so eine Krankengeschichte gewünscht. Aber leider geht das bei ihr nicht so schön weiter. Also dieses Knallgeräusch, wenn so eine Sehne reißt, das habe ich im Ohr. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Tennis spiele. Das hört man auf dem Tennisplatz schon gelegentlich. Und das ist wirklich ein lautes Geräusch. Wenn dann eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler in sich zusammensackt und vor Schmerzen schreit und man hat vorher wirklich diesen Knall gehört, wenn da eine Sehne durchgerissen ist.
Ja, am lautesten ist es, das habe ich auch schon mal erlebt bei einem Kameraden aus der Fußballmannschaft, da ist die Achillessehne gerissen.
Oh.
Und wenn die reißt, das ist das allerlauteste Geräusch. Das hört man wirklich noch 3 Kilometer, ich überspitze es mal ein bisschen, entfernt. Und das ist wirklich ohrenbetäubend.
Also schön ist das beides nicht. Aber auch ohne Reißen oder Knallen bereitet der Fuß Vanessa übelste Schmerzen. Sie kann dem Knöchel quasi beim Anschwellen zugucken. Sie rappelt sich vom Waldboden auf, quält sich humpelnd und hüpfend zurück zum Auto. Die Hunde traben ein wenig verwirrt neben ihrem Frauchen her und Vanessa lässt sich auf den Fahrersitz plumpsen und ist in diesem Moment heilfroh, einen Automatikwagen zu fahren. So kann sie ihren linken, dick geschwollenen Fuß zumindest ein bisschen schonen. Sie schafft es noch, die Hunde nach Hause zu fahren und macht sich dann nochmal auf den Weg in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dort wartet sie etwa eine Dreiviertelstunde, bis sie in einen Behandlungsraum geführt wird und dort einer Ärztin ihren üblen Fuß zeigen kann. Diese begutachtet den geschwollenen Knöchel und ordnet erstmal eine Röntgenaufnahme an in 2 Ebenen des Fußes. Zusätzlich wird auch noch das Knie geröntgt. Nach einer weiteren Wartezeit erscheint die Ärztin mit den Bildern und erklärt Vanessa, dass ihre Bänder alle stabil seien und sie nur eine Verstauchung habe.
In der Medizinersprache spricht man da von einer Distorsion. Bei so einer Distorsion ist ein Band oder mehrere Bänder überdehnt. Und obwohl die Bänder eigentlich sehr robust sind, entsteht ein verstauchter Knöchel gerne bei Sportverletzungen oder auch beim einfach unglücklichen Umknicken des Fußes.
So wie es bei Vanessa im Wald passiert ist. Und sie soll jetzt einen Gips bekommen und den für 3 bis 5 Tage tragen. An dieser Stelle bin ich so ein bisschen gestolpert, bleiben wir fast noch im Bild. Ich habe mich nämlich gefragt, ein Gips, ist der bei einer Verstauchung denn wirklich nötig? Also habe ich für uns mal ein bisschen recherchiert. und bin über eine sehr spannende Studie gestolpert. Die stammt von einem Team von Wissenschaftlern von der University of Warwick in Großbritannien. Und dieses Team von Wissenschaftlern konnte nachweisen, dass verstauchte Knöchel mit einem Gips am besten heilen. Für diese Studie wurden die Daten von 600 Patienten ausgewertet und man hat nachgewiesen, dass das Anlegen eines Gipses bis unter das Knie über einen Zeitraum von 10 Tagen wirksamer ist als die Standardbehandlung mit einer elastischen Binde. Und ja, diese Forschungsergebnisse widersprechen wohl oftmals noch der allgemeinen medizinischen Meinung, dass nämlich ein verstauchter Knöchel am besten weiter bewegt werden soll. Und oftmals wird ein verstauchter Knöchel behandelt mit Kühlen, Hochlegen des Beins oder es kommt ein elastischer Verband zum Einsatz. Die Forscher bewerten so einen Verband sogar als die schlechteste Art der Behandlung. Die zweitbeste Behandlungsmöglichkeit ist laut Studie eine Fußgelenkschiene, die die Bewegungen des Knöchels einschränken. Also, wie gesagt, in der Medizin ist man da eher der Meinung, den verstauchten Fuß nicht allzu lange ruhig zu stellen. Das mal als kleiner Exkurs von mir, ausnahmsweise mal.
Auch du darfst mal
einen Exkurs wagen. Wie schön. So, Vanessa trägt ihren Gips gerade mal einen Tag. Da kommt schon ein Anruf aus dem Krankenhaus. Sie solle doch bitte nochmal in die Klinik kommen. Man wolle ein MRT anfertigen. 3 Tage später werden die Aufnahmen gemacht. Danach ist Folgendes im Arztbericht notiert. Vanessa soll eine Orthese bekommen, also eine Fußmanschette tragen, die ihren Fuß für 6 Wochen stabilisieren soll. Weiterhin ist notiert, weiter Behandlung durch Hausarzt oder niedergelassenen Unfallchirurgen. Am Nachmittag dieses Tages erfolgt dann noch eine Besprechung mit dem behandelnden Klinikarzt, der für Vanessa eine überraschende Nachricht parat hält. Er sagt, dass er auf den Bildern einen alten Bruch in ihrem Fuß erkennen kann. Den musste sie sich irgendwann mal zugezogen haben. Vanessa staunt, denn an einen Bruch kann sie sich beim besten Willen nicht erinnern. Für den Arzt ist das dann auch kein großes Thema mehr. Er bestätigt Vanessa, dass auch er keinen Bänderriss feststellen kann und erklärt ihr nochmal, sie solle sich bei ihrem Hausarzt vorstellen und sich von ihm eine Orthese verschreiben lassen. Genau das macht Vanessa, aber die Schmerzen in ihrem linken Fuß bessern sich nicht. Ihr Freund Julian ist von ihrer Jammerei schon ein bisschen genervt und Vanessa fühlt sich total unverstanden. Die Schmerzen, die sie spürt, die sind doch echt. Und sie hält den Zustand irgendwann auch nicht mehr aus und sucht Hilfe in einer anderen Klinik. Die behandelnde Ärztin dort schaut sich alle Unterlagen an und staunt, denn sie erkennt auf den MRT-Bildern eindeutig einen Bruch im Sprunggelenk und zwar keinen alten, sondern eine frische Fraktur, die auch hätte behandelt werden müssen. Zur Sicherheit veranlasst die Ärztin noch ein CT. Und auch da ist es eindeutig ein Bruch im Sprunggelenk. Ja, ist das jetzt wirklich ein neuer Bruch oder ist das doch eine alte Verletzung? Vanessa ist verwirrt und sie weiß auch bald gar nicht mehr, was oder wem sie eigentlich glauben soll. Die Klinikärztin überweist sie ohnehin eine Station weiter, nämlich in ein Krankenhaus, das auf solche Brüche spezialisiert sei. Wochen später bekommt Vanessa dort einen Termin für die Sprechstunde und da teilt man ihr mit, dass eine Operation notwendig sei. Der Grund für den Eingriff ist schon wieder die nächste Überraschung, denn da bekommt Vanessa zu hören, dass der Bruch im Sprunggelenk falsch zusammengewachsen ist und zu einem Syndesmoseriss geführt hat. Also jetzt ist doch irgendwas gerissen, also das jetzt auch noch.
Ja, leider, wirklich leider. Also die Syndesmose ist ein Band, durch das Schien- und Wadenbein zusammengehalten werden, also maßgeblich an der Stabilität des gesamten Beines beteiligt ist. Also der Syndesmoseriss kommt allgemein eher selten vor, aber es ist eine typische Fußballerverletzung. Da kommt es sicherlich gehäuft vor. Reißt dieses Band, das Syndesmoseband, teilweise oder sogar ganz, dann werden die Schien- und Wadenbeinknochen quasi auseinandergedrückt. Dadurch kommt es nicht nur zu einem Instabilitätsgefühl, sondern auch zu starken Schmerzen. Ihr erinnert euch vielleicht mal an den einen oder anderen Fußballer, der dann schmerzverzerrt auf dem grünen Rasen gelegen hat. Und dann hat sich das häufiger dann als Syndesmoseriss herausgestellt. Und in einigen Fällen reißt darüber hinaus nicht nur das Band allein, sondern es werden leider auch knöcherne Strukturen beschädigt. Und dann ist der Ausfall, jetzt im Beispiel der Fußballer, noch deutlich länger.
Und genau so ist es ja auch bei Vanessa festgestellt worden. Nach fast einem Jahr wird Vanessa dann aufgrund des Risses operiert. Warum so spät? Ja, weil erstmal sowieso schon so ein bisschen Zeit vergangen war und sie ist dann im Krankenhaus als kein Akutfall bestätigt worden und es hat einfach Monate gedauert, bis es den Operationstermin gab. Das Krankenhaus hat den Termin auch nochmal weiter verlegt und verschoben. Also es ist wirklich ein Jahr rum, als Vanessa dann wirklich im Krankenhaus ist und operiert wird. 2 Monate später ist sie wieder da, denn jetzt wird die eingesetzte Stellschraube entfernt. Und ihr Hausarzt kümmert sich um die Weiterbehandlung, verschreibt ihr Krankengymnastik, um die Stabilität der Muskulatur in ihrem Fuß immer weiter aufzubauen. Und die Behandlung dauert auch immer noch an. Wir gucken drauf, wie es ihr heute geht und nicht gut. Also noch heute hat Vanessa teilweise Schmerzen, ihr Fuß schwillt an. Und sie konnte auch nur ihr Studium weiterführen, weil ihre Eltern ihr geholfen haben und sie auch zur Uni gefahren haben. Ihren Nebenjob auf dem Pferdehof musste sie aufgeben und eventuell muss auch eine weitere Operation durchgeführt werden. Jetzt, Peter, würde ich wirklich als allererstes gerne mal wissen, war das jetzt bei ihr ein alter oder ein frischer Bruch oder spielt der neben dem Syndesmoseriss überhaupt eine Rolle?
Ja, der spielt schon eine Rolle. Es wurde ja ursprünglich als alter Bruch eingestuft. Also es ist teilweise schon ganz gut zu erkennen, ob Brüche schon eine Zeit lang zurückliegen oder frisch sind. Aber das gilt meines Wissens nicht für alle Frakturen. Mitunter tut man sich das schwer zu sagen, das ist jetzt schon so und so lange her oder das ist noch relativ frisch. Ganz frische Frakturen erkennt man eigentlich in aller Regel zumindest. Und hier wurde es fehlerhaft so eingestuft, dass es sich um einen alten Bruch handelt, aber es war, wie dann auch die weiteren Bilder belegt haben, ein frischer Bruch. Und die Operation fast ein Jahr später nach dem Verletzungsereignis wäre Vanessa erspart geblieben, wenn der Bruch umgehend behandelt worden wäre. Man ist ja ursprünglich von einer Distorsion nur ausgegangen, hat dann noch mal Aufnahmen gemacht und gesagt, das ist ein alter Bruch, der ist nicht mehr zu behandeln. Also das war fehlerhaft. Und dann ist der Bruch, der frische Bruch, damals zum damaligen Zeitpunkt, fehlerhaft zusammengewachsen. Und das hat in der Folge dann noch zu dem zusätzlich festgestellten Syndesmoseriss geführt. Und der musste dann auch noch mit behandelt werden, ein Jahr nach dem Schadensereignis. Und das waren die Fehler, die der Ärzteseite vorzuwerfen waren.
Aber die Ärzteseite wollte sich das so gar nicht vorwerfen lassen.
Nein, also die Ärzteseite hat gesagt, auch wenn die richtige Diagnose damals gestellt worden wäre, hätte ja operiert werden müssen. Das mag auch so sein, aber die Operation ein Jahr später war ja deutlich umfangreicher. Und da kam ja noch der Syndesmoseriss dazu, den gab es ja damals noch nicht. Ne? Also ist die Einlassung der Gegenseite insoweit etwas irritierend, will ich mal sagen, und das haben die dann auch selber erkannt, weil wir mussten in diesem Falle nicht klagen, sondern wir konnten uns außergerichtlich verständigen auf einen Vergleichsbetrag, der sich letztendlich nach, ihr kennt das schon, zähen Verhandlungen auf 25.000 Euro belaufen hat. Und damit war die Angelegenheit dann endgültig erledigt. Vanessa hatte sich aber vorgestellt, vielleicht einen geringeren Betrag und noch eine Zusicherung, dass auch künftige Schäden so in 20, 30, 40 Jahren auch noch, wenn die denn auftreten sollten, übernommen werden.
Das sehe ich hier in der Stellungnahme von Vanessa. Also das ist dann das, was man unter einem dauerhaften Verjährungsverzicht versteht?
Ja, so könnte man das auch nennen. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Einmal eine Kapitalabfindung, also man bekommt einen Betrag und dann ist ausgeschlossen, dass man für künftige Schäden noch etwas bekommt. Oder man bekommt einen Betrag, der regelmäßig unter diesem Kapitalbetrag liegt. Und man vereinbart noch, dass für künftige Schäden auch noch der Versicherer eintrittspflichtig ist. Und da passt dann ein langwieriger oder dauerhafter Verjährungsverzicht dazu, damit die Ansprüche nicht verjähren, weil die könnten ja trotzdem verjähren. Auch so ein Feststellungsurteil, wenn man das bei Gericht erwirkt, also Feststellung im Sinne von, ihr müsst den künftigen Schaden ersetzen. Das wirkt 30 Jahre vor Ort. Und wenn wir jetzt über 40 und mehr Jahre reden, dann sollte es noch länger sein mit dem Verjährungsverzicht. Aber das wollen die Versicherer oftmals nicht. Sie wollen dann den Fall abschließen. Wir sagen immer gern, die Akte in den Keller bringen und sich nicht jedes Jahr damit wieder beschäftigen müssen. Wenn wir jetzt mal 40 Jahre weiter denken, dann sind die Sachbearbeiter der Versicherung genauso wie ich auch dann nicht mehr da oder zumindest nicht mehr aktiv. Und dann will man sich da nicht mit so ganz uralten Fällen befassen. Aber wir haben auch viele Fälle, das sei an dieser Stelle mal gesagt, wenn es gerade Kinder geschädigt sind, wo wir jedes Jahr hingehen müssen und die Ansprüche neu beziffern müssen, weil es da eine Entwicklung gibt. Irgendwann kommen die dann in ein Alter, wo sie arbeiten könnten, aber nicht können aufgrund der fehlerhaften Behandlung. Und da muss man wirklich Jahr für Jahr hingehen und die Ansprüche beziffern. Das ist ein Mehraufwand für die Anwälte, aber natürlich auch für den Versicherer. Aber man kann nicht alle Akten in den Keller bringen. Manche muss man wirklich in Evidenz halten und dann fortführen über die Jahre hinweg.
Was sagst du so ganz persönlich zu diesem Fall? Ich meine, da geht Vanessa schön nochmal eine Runde mit ihren Hunden. Man knickt ja auch schon mal um und dann ist sie ja wahrscheinlich erstmal ganz erleichtert gewesen, dass da jetzt kein Bänderriss vorlag und kein Bruch, wie man ihr gesagt hat, sondern es ist einfach nur ein verstauchter Knöchel. Und dann nimmt das so eine Wendung und es folgt ein Jahr später so eine große Operation. Ja, ich weiß nicht, ist das einer deiner krasseren Fälle? Weil dann hieß es noch wieder, da ist ein Bruch schon gewesen und der ist aber doch frisch. Also an einer Stelle haben wir auch beschrieben, dass sie irgendwann gar nicht mehr wusste, wem glaube ich denn hier jetzt eigentlich noch?
Ja, die Diskussion haben wir gar nicht so selten, ob es sich um frischen oder einen älteren Bruch handelt, weil das ja Auswirkungen haben kann auf ihre Regulierungsverpflichtung des Arztes oder der Versicherung. Und darum wird das oftmals angeführt, nee, das war schon ein ganz alter Bruch. Also das kann nicht sein, dass der jetzt gerade entstanden ist. Und ja, das ist gar keine seltene Diskussion. Und Distorsion, ja, die ist am Anfang auch mitunter sogar schmerzhafter als der Bruch selber. Und man kann es auch mal falsch einordnen. Das kommt schon hin und wieder vor.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Es hat harmlos angefangen und wirklich bös geendet. Und Vanessa hat immer noch Schmerzen in ihrem linken Knöchel. Also, was ziehen wir uns daraus? Ihr wisst Bescheid, wie wichtig vielleicht auch ein Gips bei sowas sein kann. Das haben wir ganz am Anfang gehört aus der Studie. Und passt auf, wenn ihr einen Fuß vor den anderen setzt. Damit haben wir diesen Fall für heute abgeschlossen. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche Donnerstag.
Wenn es wieder heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und mit Peter.
Und immer eine Woche exklusiv erst auf RTL Plus für euch kostenfrei und danach erscheinen wir überall, wo ihr uns gerne im Podcast hört.
Und bis dahin sagen wir zusammen
Tschüssi!
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.